but some guys don't like, some guys in the psychedelic fields don't like this kind of quiet improvisation, and maybe opposite, like quiet improvisation scene guys don't like psychedelic or loud music. And you know, in Japan there's a big noise scene, yeah, and kind of melted and kind of separated, yeah, you can say in both ways, yeah, from the it's from depend on the view you are standing at, you know.
Actually, I could imagine there is a connection between the extreme noise scene and the extreme silence scene. Is it?
Yeah,
this was a chair making this noise.
Yeah, I do quiet, I do loud at the time. So, yeah, maybe I'm kind of flexible to play. Yeah, and sometimes I play like more bluesy, like, you know, the more, primitive blues, like. Kind of like that, yeah. Sometimes, yeah. So
you say your music is kind of primitive. You mean just reduce the stuff very much? Is this?
Not in the meaning of the reducing. I just kind of, you know, the feeling very primitive. Mm-hmm. You know, in the beginning of music is coming up. So in that meaning, yeah. Even if I play more melodic or even non-melodic, yeah. I play in that way, I think.
We will listen to a track of you soon.
Yeah, but yeah.
Before that, we should say that we are almost at the end of our small Uchiaga 1 hour on air special. And here was Tetsutsu Akiyama and Toshimaru Nakamura. And I say thanks to Johannes and Ellen for helping us here. And I'm Nicolas Busman. And let's play some music.
Thank you. Thank you.
Mit der Sendung 51 hier auf Reboot FM. Unter anderem habe ich mir zwei Studiogäste eingeladen und wir reden heute über Trusted Computing. Schon mal was davon gehört? Ich hoffe mal. Wir haben unter anderem auch ein Interview und zwar mit Rüdiger Weiß von den Cryptolabs Amsterdam. Und meine beiden Studiengäste sind Stefan Uhlmann. Ich muss mal das Mikro lauter machen. Und André Claude.
Ja, dankeschön. Ich hoffe mal, das hört man.
Ja, wie ich schon gesagt habe, wir reden über Trusted Computing. Ihr beide, ihr studiert Informatik an der Uni Potsdam. Ist das richtig?
Ja.
Ich höre euch. Ja, wie lange schon?
Oh, ich bin jetzt schon im 13. Semester.
Offiziell?
Offiziell, ja. 13. Semester.
Ich habe es bis jetzt nur bis zum 7. geschafft.
Aha. Okay, dann. Ja, dann spielen wir erstmal. Ich habe die Hintergrundmusik gerade ein bisschen leiser gemacht. Spielen wir mal richtige Musik schon. Und wir melden uns dann nach der Musik gleich wieder. Ich hoffe mal, die Musik gefällt euch. Wir können. Ja. Ihr könnt uns auf jeden Fall mit im Chat besuchen. Bist du schon im Chat?
Anna? Ich bin im Chat, ja.
Ja, also ich sag nochmal.
Löchert uns mit Fragen.
Ja, du kannst mal in den Chat sagen, wo sind wir?
Wir sind im Chat.
Offtc.net. Ja. IRC.offtc.net. Im Channel
The Planet. Channel The Planet.
Okay. Gut, dann spielen wir die Musik ab.
This is the CBS Evening News. With Dan Rather reporting from CBS News headquarters in New York.
Good evening. Danger. War. Killer. Fraud. CIA. Mayhem. Crisis. Horrible. Inflation. Military. Flaming debris. Fatal heart attack. Stress injuries. Prison disaster. Economic collapse. Dangerous radiation. A tide of violence and human misery. A liar and an unremorseful killer. International smuggling pipeline, starving victims, now they die. Chemical weapons, carpet bomb deaths, top FBI killed and injured children, police conspiracy, negative attacks, discipline, sex and drinking binges, dying of a heart attack, dying of breast cancer, dying of a Japanese nuclear bomb, mountains of credit card debt, the mountain of cocaine, tons of cocaine, atomic bomb radiation experiments. Winning test subjects, dangerous radiation, marijuana abuse, hooked on drugs, time for us to bug out. Rock, rock, rock by rape, rock, rock, rock by rape, rock, rock, rock by rape, sex, drugs, and rock by rape, Nazi war criminals.
Okay, das war jetzt gerade The Evolution Control Committee Rocked by Rave. Und zwar habe ich mir extra für diese Sendung mal ein bisschen bei opsound.org, das ist ja, ein Archiv für freie Musik, für Musik von Creative Commons, das alles unter einer besonderen freien Lizenz lizenziert ist. Und dort habe ich mich umgetan und ein bisschen Musik rausgesucht. Ich hoffe, es gefällt, wenn ich einfach im Chat meckern und dann, ja, spiele ich trotzdem die Musik.
Ja, dann suchen wir ein bisschen Musik raus, die vielleicht den Geschmack der Leute etwas trifft. Ja, unser Thema war TCG bzw. Trusted Computing. Und was ist denn Trusted Computing überhaupt? Was können wir uns da dann drunter vorstellen? Stefan?
Ja, also bei Trusted Computing, da geht es erstmal, ja, wie Trust halt schon bedeutet, Vertrauen. Das heißt, man versucht, ja, das Vertrauen Dritter gegenüber meinem Computer. Das heißt, andere Leute wollen meinem PC irgendwie, wollen gucken, ob sie meinem PC vertrauen können und misstrauen dabei aber mir als Benutzer des Computers. Das heißt, sie sagen, nein, da könnte er da irgendwie zum Beispiel irgendwelche MP3s kopieren, um Himmels Willen, das wollen wir gar nicht haben. Also möchten sie das irgendwie absichern. Und darum geht es bei Trusted Computing.
Mhm. Und das ist alles in allem gut, oder wie?
Ja, wie so alles mit neuen Technologien. Es gibt gute Anwendungen von Trusted Computing und es gibt schlechte Anwendungen von Trusted Computing. Und gute Anwendungen, die werden wir vielleicht heute, darüber werden wir bestimmt noch was erzählen. Und schlechte Anwendungen, darüber werden wir bestimmt auch noch was erzählen.
Ja, das denke ich mal. Wir haben auch noch ein Interview mit Rüdiger Weiß, der ist ja von den Cryptolabs Amsterdam. Der ist also Kryptograf, der beschäftigt sich den ganzen Tag irgendwie damit. Und ist auch, steht auch in Kontakt mit der Industrie, die jetzt TCG, ja, also Trusted Computing Group heißt. Und ist unter anderem auch CCC-Mitglied. Und mit dem haben wir ein Interview geführt. Und da wollen wir jetzt mal in den ersten Teil reinhören.
Mal, was ist TCG 1.2?
Oder, ja, was ist das für eine Spezifikation? Oh Gott.
Also Trusted Computing und im Moment in der Ausprägung TCG ist die Idee, Computersysteme durch einen zusätzlichen Sicherheitsbaustein sicherer zu machen in einigen Sinn. Das große grundlegende Problem ist, dass dieser Sicherheitsbaustein nicht mehr unter der Kontrolle des Benutzers steht. Und das bedeutet, dass man praktisch einen Teil seines Computers an irgendwelche Organisationen vermietet letztendlich. Und wir sind als Leute, die sich sehr intensiv mit Computern beschäftigen, der Meinung, dass das kein gutes Design ist. Und interessanterweise wurde auch von Ron Rives, einem Papst der Kryptographie, geäußert, dass es problematisch ist, Geräte in einen Computer anzubauen, die nicht mehr unter der kompletten Kontrolle des Benutzers sind. Im letzten Jahr wurde deswegen massiv Kritik vom CCC an diesen Sachen geäußert und im November wurde eine neue Spezifikation veröffentlicht, die in einigen Bereichen auf unsere Forderung eingeht, leider allerdings für den Normalanwender nicht die zentralen Probleme beseitigt.
Das heißt, wir müssten irgendeiner fremden Organisation oder Firma vertrauen, wenn wir diesen Spezifikationen nachgehen.
Grundsätzlich haben wir einen Baustein in unserem Gerät, den wir nicht unter Kontrolle haben. Die TCC versucht, dieses Grundtatbestand abzuschwächen mit einigen zusätzlichen Protokollen, aber die Grundprobleme bleiben. Das vielleicht für den Benutzer am schlimmsten seiende Problem ist, dass normalerweise, also dass er in der Sicherheitsphilosophie der Trusted Computing Group als Gegner angesehen wird. Es muss der Computer vorher an seinem Besitzer geschützt werden. Und das ist natürlich in unseren Augen ein grundlegend falscher Ansatz.
Ja, was passiert da? Das heißt also, die Nutzung unseres eigenen Computers wird eingeschränkt, sozusagen.
Ich will jetzt mal ein Beispiel machen. Ein Anbieter von Musikstücken könnte sagen, ich stelle meine Musikstücke, zum Beispiel Radiostream, nur Leuten zur Verfügung, die mir attestieren, also die mir übers Netz versichern, beziehungsweise genauer gesagt der Baustein, der nicht unter Kontrolle des Benutzers ist, versichern, dass dort nur Programme laufen, die mir als Anbieter von dem Musikstück genehm sind. Ein Beispiel, jemand könnte verlangen, dass also alles ausgeschaltet wird, was dieses Musikstück kopieren könnte. Das ist die Hauptidee. Die Leute wollen dafür sorgen, dass Musikanbieter, ohne dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, die Musik zu kopieren, diese Sachen zur Verfügung stehen. Und dazu wollen sie einen Teil der Kontrolle über unseren eigenen Computer haben. Und wir denken, dass das kein richtiges Design ist.
Ja, heißt es dann nicht auch, dass man jetzt zum Beispiel das Internet ziemlich einschränken kann, also sozusagen Netzzensur und eigene, also bestimmte Dienste kann man einfach gar nicht mehr nutzen, wenn man diesen Chip hat?
Es ist eigentlich ganz interessant, die Stellungnahme der Trusted Computing Group zu hören. Sie haben inzwischen die Stellungnahme, dass ihre Systeme policy-neutral sind. Was bedeutet das? Man kann damit Politiken machen, die für den User freundlich sind, aber natürlich auch gegen den Benutzer gerichtete Politiken, also Geschäftspraktiken zu verwenden. Und das ist eine Sache, die natürlich wir als problematisch ansehen, wenn jemand von außen entscheiden kann, was wir mit unseren eigenen Hardware, die wir besitzen, machen können.
Ja, bin ich wieder drauf? Ich hoffe mal. Oh, wir haben neue Hintergrundmusik, vielleicht hört es wer. Jetzt reden wir die ganze Zeit hier von TCG und dann gab es da noch einen Baustein, den man TPM nennt. War jetzt im Interview nicht genannt, aber er hatte was vom Baustein gesagt, damit meint er sicher den TPM. Und was ist denn dieser Baustein und was sind diese ganzen Abkürzungen, Stefan?
Ja, also TCPA. TCPA, das ist im Prinzip die Trusted Computing Platform Alliance. So nannte sich das ganze Konsortium früher und die hat sich inzwischen umbenannt in die Trusted Computing Group, kurz TCG. Und dort sind so ja alle möglichen Konzerne wie Microsoft, Intel, IBM, HP, aber auch kleinere Chip-Hersteller, kleinere Software-Hersteller, also ein Sammelsurium von Firmen. Und diese TCG, die Trusted Computing Group, die definiert dann die Standards für ein kryptografisches Subsystem, so nennt sich das ganze Komplex. Und dieses kryptografische Subsystem soll also dieses Trusted Computing umsetzen. Und dafür gibt es Standards, die sind auch offen, die sind auch auf der Webseite von der TCG, trustedcomputinggroup.org, sind die verfügbar, kann sich jeder runterladen und wenn man so einen Chip hat und mit diesen Spezifikationen arbeiten möchte, kann man das alles machen. Ja, und brauchen tut man dafür ein TPM, das ist dieses Modul, das ist dieser Trusted Platform Module, kurz TPM. Nennt man auch manchmal Fritz-Chip. Ja, Fritz-Chip, ich weiß nicht, mal zur Erklärung, ist durch den Senator Fritz Hollings in den USA. Der wollte im Prinzip ein Gesetz durchdrücken, das so einen Kopierschutz in alle elektronischen Geräte mit einbaut. Und ja, da hat man ihm die Ehre erwiesen, diesen Chip sozusagen nach ihm etwas, so den Spitznamen ihm zuzugeben. Und dieser Chip ist sozusagen die Umsetzung des Standards auf der Hardware-Seite. Das heißt, es ist ähnlich einer fest verdrahteten Smartcard mit kryptografischen Funktionen, mit einem Schlüsselspeicher und also ähnlich einer Smartcard, bloß dass sie halt direkt im Chip auf dem Mainboard oder in dem Computer eingebaut ist. Das heißt, sie identifiziert jetzt nicht mehr einen Benutzer, so wie bei einer Smartcard. Das ist also der Unterschied zu einer Smartcard ist, dass eine Smartcard kann ich halt mitnehmen. Das heißt, ich kann sie auch in einen anderen Computer hineinstecken. Das heißt, sie identifiziert mich als Benutzer. Dieser Chip aber, dadurch, dass er fest in den Computer mit eingebaut ist, identifiziert die Plattform, also den Computer an sich und nicht mehr den Benutzer. Und das ist der Unterschied.
Ja, den kann man auch nicht, also den kann man auch nicht rausnehmen oder so. Der ist, und wird der immer denn auf dem Mainboard sein oder kann man den auch, weiß nicht, ablöten oder so und sagen, das Ding brauche ich nicht? Du kannst auch was sagen, André.
Ja, also grundsätzlich ist im Moment so, dass IBM verbaut ja da schon einige dieser Chips von Atmel im Moment. Die wollen demnächst, also irgendwie Ende des letzten Jahres eigentlich, wollten sie eigene rausbringen. Wenn man mal sieht in Prospekten, dieses Security System, was da ab und zu bei den ThinkPads, bei den teureren mit drin ist, da kann man auch schon diverse Spielereien mitmachen. Grundsätzlich ist jedoch so, der Chip ist draufgelötet auf dem Mainboard. Es wird aber angedacht, um die Sicherheit noch zu erhöhen, damit man da nicht irgendwie Spielereien mit einzelne Bit abfassen, die dort über den Bus dann laufen, zum Prozessor beispielsweise, will man über kurz oder lang den In-Prozessor integrieren.
Mhm. Und damit habt ihr euch auch beschäftigt, ne? Da kommen wir dann noch später dazu. Ja, wollen wir erstmal ein bisschen Musik spielen und oder ist schon irgendwas? Ach so, ja, ist irgendwas im Chat los?
Im Chat ist bis jetzt wenig los. Ihr könnt noch mal reinschauen. Was war das? ORC.
IRC.offtc.
offtc.net und dann im Channel The Planet.
Ja. Genau, also da könnt ihr vorbeikommen. Ihr könnt uns auch natürlich auch anrufen hier. Je nachdem, ob ihr uns in Berlin hört oder halt via Stream im World Wide Web, also im Internet. Ihr könnt uns anrufen unter der Nummer 030 27 58 24 25. Sicher war das jetzt noch ein bisschen zu schnell oder das hat jetzt nicht gleich jemand mitgeschnitten. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es auch nochmal in den Chat schreiben nachher. Okay. Also ich sag's jetzt einfach nochmal, das ist 030 27 58 24 25. Da könnt ihr uns gerne anrufen und wir ja, unterhalten uns mit euch über TCG, über Trusted Computing. Vielleicht habt ihr irgendeine besondere Frage und wir versuchen die zu beantworten. Wenn euch nicht traut, könnt ihr natürlich auch gerne in den Chat gehen und da die Frage stellen. Da werden wir natürlich auch die ganze Zeit drauf gucken. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter mit dem, ja, mit dem zweiten Teil des Interviews. Musik. Oder Musik? Okay, dann spielen wir ein bisschen Musik. We'll be right back. Das ist natürlich auch Musik, die nach einer Zeit auf die Nerven gehen kann. Und deswegen lasse ich die jetzt nur mal kurz im Hintergrund laufen. Was ist das denn für Musik? Wer hat das geschrieben?
AA, auch von opsound.org, hat er seine Musik hinterlegt, und zwar In the Hall of the Mountain King. Vielleicht ein bekannter Tune und ein bisschen geremixed.
Mhm. Ja, das ist also die Musik, die wir hier spielen, ist wie gesagt GEMA-frei. Aber über Musik wollten wir uns jetzt nicht so unterhalten, sondern eher unterhalten wir uns über TCG, beziehungsweise über Trusted Computing. Für Leute, die uns gerade vielleicht erst eben eingeschaltet haben, also Trusted Computing, das, diesen komischen Chip, den man da auf den Computer gelötet hat, demnächst jetzt, und der einige Gefahren mit sich bringen kann, vielleicht auch einige Nutzen. Das werden wir dann noch sehen, falls es dann wirklich kommt. Ich meine, es gibt ja immer noch heftige Gegner. Ja. Oh, ein bisschen Hintergrundmusik. Wollen wir weitermachen mit dem Interview mit Rüdiger Weiß, was ich geführt habe? Den zweiten Teil davon. Da mit ihm habe ich mich unterhalten auf dem 19C3, also dem Chaos Communication Congress. War das 20. seiner Art. Und ja. Oder wollen wir jetzt mal einfach reinhören?
Gibt es da nicht auch Forderungen, also jetzt in diesem Chip sind ja verschiedene Schlüssel gespeichert, und eine der Hauptforderungen des CCC war doch auch dass der Benutzer wirklich alle Schlüssel unter Kontrolle hat.
Das ist unsere zentrale Forderung. Wenn wir uns einen Computer kaufen, dann möchten wir den besitzen und mit dem machen können, was wir wollen, natürlich im Rahmen der gegebenen Gesetze. Aber letztendlich wollen wir uns nicht kontrollieren lassen von einem externen Anbieter. Er soll keine Möglichkeit haben, mit unserem Rechner zu reden, und da ist eine Instanz, die nicht unter unserer Kontrolle steht, die praktisch dann die Arbeit für den Anbieter von Diensten macht. Diese Sache kann dazu missbraucht werden, zum Beispiel auch Sachen wegzuzensieren und so weiter. Das meinen die Leute, wenn sie sagen, es ist politikneutral. Es können zum Beispiel in China dann hergegangen werden, alle regierungskritischen Sachen werden dadurch gekillt. Also es ist möglich, es zu machen, wenn da ein Chip, ich sage es ausdrücklich, es ist nicht möglicherweise nicht die Hauptintention der Trusted Computing Co., aber wenn man ein Gerät in jedem Computer, in jedem elektronischen Gerät hat, das man in irgendeiner Weise kontrollieren kann, kann man auch schlechte Sachen machen, zum Beispiel Zensur. Es könnte möglich sein, irgendwie, dass in islamischen Ländern keine Bilder angezeigt werden mit einem großen Anteil von Fleischfarben. Oder es könnte da also wirklich albtraumartige Sachen benutzt werden. Wie gesagt, sie planen es nicht, aber sie ermöglichen es möglicherweise. Und wir sagen, wir haben gelernt, dass Technik möglicherweise schon sehr früh mit ihren Auswirkungen, also dass die Auswirkungen von Technik sehr früh auch betrachtet werden müssen. Und deswegen sehen wir als Leute, die mit dem Computer seit Jahren arbeiten, wir sind jetzt hier auf dem 20. Kongress, sehen die Notwendigkeit, klar zu formulieren, welche Bedrohungen für die Gesellschaft und auch für die normalen Benutzer neue technische Entwicklungen mit sich bringen könnten.
Aber die normalen Benutzer könnten das einfach nehmen und sagen, gut, ja, mehr Sicherheit. Ich meine, irgendwas war auch davon gehört, dass jetzt Viren zum Beispiel nicht mehr so rumwerken können, wie sie vorher konnten. Und ich meine, und andere, die halt Bescheid wissen, vielleicht schalten sie das Ding ab. Ich meine, gibt es die Möglichkeit, oder wird es die Möglichkeit vielleicht geben, dass man das Ding einfach abschalten kann oder so?
Ja, da gibt es ein bisschen eine lustige Entwicklung. In der Anfangszeit hat man gedacht, dass eigentlich diese Trusted Computing nicht nur die Computer sicher macht, Viren verbietet, Würmer verbietet, Krebs heilt und so weiter, wurde alles versprochen. Inzwischen hat die Trusted Computing Group da eine seriösere Stellungnahme gegeben, und sie sagen ganz klar, es ist nicht das Hauptziel, Viren und Würmer in der heutigen Form zu verhindern. Man könnte irgendwie lästern und sagen, eine Idee dieser Sache ist, dass alte Programme weiterlaufen, und dann laufen natürlich auch alte Viren weiter. Sie wollen sichere Teilbereiche schaffen, aber sie wollen das im Moment in einer, das ist ein richtiger Ansatz vom Prinzip her, aber sie wollen das im Moment in einer Weise, die für die Benutzer eventuell schädlich sein könnte. Und wir wollen sind in diesem Diskussionsprozess und wir wollen Alternativen anbieten, neue Ideen, wie man die Sicherheit erhöhen kann, ohne damit Gefahren für die Benutzer mit sich bringen. Es sind zum Beispiel auch so Problematiken, dass zum Beispiel Microsoft ihre marktbeherrschende Position ausnutzen könnte in Verbindung mit diesen zusätzlichen Hardware-Bausteinen, um damit Konkurrenz zu erschweren, zum Beispiel Linux. Die Frage zum Beispiel ist es auch eine ungeklärte Frage, inwieweit wir nachher Linux und andere Open-Source-Produkte Programme entwickeln können, die mit diesen Sicherheitsarchitekturen zusammenarbeiten. Wir hatten im Hearing in Berlin die Situation, dass ein Microsoft-Vertreter gefragt wurde, ist es möglich oder gibt es da Patente, die das hindern? Und er hat gesagt, ihm tut es schrecklich leid, aber Patentpolitik ist noch nicht in dem Stadium, das befriedigend ist. Und er weiß, dass die Antwort unbefriedigend ist. Mit anderen Worten, selbst durch die offiziellen Microsoft-Vertreter wird im Moment eingeräumt, dass es Probleme für Open-Source-Software geben könnte. Es gibt Patente. Diese Trusted Computing Group hat einen Patentpool eingerichtet, der für Außenstehende möglicherweise Geldzahlungen mit sich bringt. Und das ist natürlich für Open-Source-Entwickler sehr gefährlich.
Das heißt, also man könnte jetzt keine GPL-Programme schreiben und die einfach auf so einem TCG-Rechner laufen lassen.
Es ist unklar, ob es zum Beispiel erlaubt ist, Open-Source-Programme zu schreiben, die mit diesen Protokollen arbeiten. Oder ob man dann Lizenzen zahlen muss. Oder ob man generell, es ist ja lustig, in Amerika kann man ja alles Mögliche und sehr viel Unmögliches patentieren. Also es kann sein, dass eigentlich die Leute patentieren, dass man irgendwie an ein sicheres System Nachrichten schickt. Ich kann es nicht ausschließen. Also im Patentbereich kann man keine Satire mehr machen. In Australien ist 2002, glaube ich, das Rad nochmal patentiert worden und ein Versuch, eine Schwingung zu patentieren, wurde erst gestoppt, als die Leute realisiert haben, dass sie die Farbe Orange hätten gepatentiert. Also Patente sind wirklich im Softwarebereich sehr hinderlich. Das haben wir in der Linux-Community seit Jahren argumentiert. Und im Bereich Trusted Computing wird selbst von Microsoft, wie gesagt, eingeräumt, dass da Probleme kommen könnten. Und wenn selbst Microsoft sagt, dass da Probleme kommen könnten, dann habe ich natürlich Probleme. Es ist unklar, ob zum Beispiel in einem Trusted Computing Environment so Sachen wie die Entwicklung eines Samba-Servers möglich wären. Es gibt sehr viele Wissenschaftler, die das bezweifeln. Insofern bedroht diese Architekturen auch Open Source in dem Sinne, dass es nicht klar ist, ob wir diese Infrastrukturen, die allein durch die Marktdurchdringung von Microsoft wichtig werden könnten bei 90% Desktop-Deckung, ist unklar, ob wir nachher dann so Sachen wie Samba überhaupt noch schreiben können und dürfen. Es ist heute schon unklar wegen dieser Frage, ob Re-Engineering zulässig ist, ob überhaupt solche Software überhaupt noch in Zukunft schreibbar ist. Und das ist natürlich eine Gefährdung für die ganze Open-Source-Gemeinde. Und wenn man sich vor Augen hält, dass nicht nur Schwäbisch Hall oder München, sondern auch sehr viele andere Behörden verstärkt auf Linux setzen wollen, ist nachher unklar, ob ein großer Teil unserer Behördencomputer dann mit diesen sicheren anderen Systemen kommunizieren kann. Also insofern haben wir die Situation, dass wir in diesem Kampf gegen diese Auswirkungen durchaus manchmal Verbündete haben von Organisationen, womit man nicht gerechnet haben auf den ersten.
Wir hören also, dass es auch verschiedene Gefahren gibt jetzt für Open Source zum Beispiel, worüber wir vorrangig berichten. Aber es gibt natürlich auch schon Möglichkeiten, diesen TPM anzusteuern, unter Linux zum Beispiel. Und damit habt ihr euch, André, beschäftigt? Warte mal. So.
Jetzt. Ja, genau. Also wir haben Kosten und Mühen natürlich nicht gescheut. Wir haben mal für unsere Potsdamer Linux User Group so ein IBM ThinkPad besorgt und haben einfach mal gesehen, was man mit dieser Referenzimplementierung von IBM Research, was man da so anfangen kann. Die steht unter anderem unter der GPL. Ziemlich sauber lesbarer Code. Wer ein bisschen Kernel-Module mal schreiben will für Linux, kann sich da also mal auslassen. Wie gesagt, hält sich, wir haben also gesagt, 100% an die Spezifikation. Man kann zum Beispiel sämtliche Fehlermeldungen, die dann rausgespuckt werden, direkt in der Spezifikation dieses Chips nachlesen. Ist relativ interessant. Und also wie gesagt, Kernel-Modul, da kann man ein bisschen mit den Schlüsseln rumhantieren. Wir haben festgestellt, es ist zwar noch relativ langsam, aber dieser Bus, an dem der Chip dranhängt, der ist auch sonst nicht sonderlich schnell. Haben ein bisschen verschlüsselt, ein bisschen entschlüsselt. Es hält, was es verspricht. Man kann das Gleiche eigentlich bis jetzt auch noch mit ganz normalen Standardmitteln, mit Bordmitteln erreichen, bis auf einige spezielle Sachen, auf die der Stefan doch vielleicht nochmal eingehen sollte.
Ja, also ich erzähle mal am besten vielleicht ein bisschen was. Man sagt immer so, ja, was kann man denn damit machen? Man kann mit verschlüsseln, entschlüsseln, ja, was kann man nun genau damit machen? Und das kann man, wie der André schon sagte, auch mit dieser Referenzimplementation von IBM, die das, also dieses Modul schon auch softwaremäßig ansteuern unter Linux. Und da kann man wirklich ziemlich genau gucken, was geht und was geht nicht. Und was geht und was nicht geht, das versuche ich mal ein bisschen zu erläutern. Also diese TPM hat im Prinzip drei Einheiten integriert, und zwar die Funktionseinheiten. Das sind so kryptografische Funktionseinheiten, die man braucht für ganz normale kryptografische Funktionen. Ein Zufallszahlengenerator, eine Hash-Einheit, mit der man einen SHA-1-Schlüssel über Daten berechnen kann, eine Einheit zur Schlüsselerzeugung, RSA, bis zu 2048 Bit. Man hat eine Einheit zur Ver- und Entschlüsselung von Daten und zur Signierung. Das heißt, es sind erstmal ganz normale kryptografische Fähigkeiten, die in diesem Chip integriert sind, direkt on board. Dann gibt es auch noch Speicher auf diesem TPM, und zwar einmal nichtflüchtigen Speicher und flüchtigen Speicher. Ja, nichtflüchtig heißt, der ist nach dem Reboot auch immer noch da. Und was darin gespeichert ist, ist zum Beispiel der Endorsement Key. Der Endorsement Key, der wird bei der Chipherstellung zufällig erzeugt, und der identifiziert das TPM und damit auch den Computer an sich. Und dieser Endorsement Key ist wirklich die oberste Instanz dieses Chips und kann nicht entfernt werden oder ausgetauscht werden, beziehungsweise nur mit hohem Aufwand. Aus diesem Endorsement Key, davon ableitend, kann man ein Storage Root Key. Das ist bei der initialen Übernahme des Chips, also wenn man ein Notebook zum Beispiel bekommt, muss man den erstmal durch eine Funktion übernehmen, sodass der TPM auch an meine Plattform gebunden wird. Und da erzeugt man einen sogenannten Storage Root Key, wo der private Schlüssel im TPM verbleibt, und mit dem öffentlichen Schlüssel kann man exportieren und damit dann Daten verschlüsseln und an andere weitergeben. Und dieser Storage Root Key ermöglicht auch weitere eigene Schlüssel, die ich selber erzeugen kann, mit dem TPM ins TPM, also in den sicheren Schlüsselspeicher, mit aufzunehmen. Das ist sozusagen das, was nicht flüchtigen Speicher resistiert. Flüchtigen Speicher, da hat man bis zu 10 Slots, sogenannte Slots, für RSA-Schlüssel. Das ist also einfach ein bisschen Speicher, da kann man RSA-Schlüssel ablegen, die man selber generiert und in den TPM mit integrieren. Und eine andere relativ wichtige Sache, die in dem TPM integriert sind, sind die PCR-Register. Das sind die sogenannten Platform Configuration Register. Das sind 128-Bit-Hashes über bestimmte Software-Module, wie zum Beispiel das BIOS, den Master Boot Record, wo mein Bootloader drin ist, der Kernel oder andere Teile von Software. Und die dienen zur Überprüfung der Software-Integrität. Schwieriges Wort. Das heißt, man bildet über zum Beispiel den MBR einen Hash und schreibt den ins PCR-Register. Und das BIOS kann jetzt zum Beispiel nachgucken, oder der Kernel kann nachgucken, wie der Hash dort ist, und damit nachprüfen, ob der Masterboot-Record verändert wurde oder nicht. Das heißt, man kann die gesamte softwaremäßige Konfiguration des Systems an diesen PCR-Registern mit erkennen. Und damit kann man auch eigene Schlüssel, zum Beispiel, wenn man Schlüssel erzeugt und damit Daten verschlüsselt, kann man sie über diese PCR-Register an eine Plattform binden. Das heißt, wenn ich etwas, das nennt man bei Trusted Computing Sealing, wenn ich Daten ziele, also versiegele, dann binde ich sie auch an die PCR-Register, das heißt auch an meine aktuelle Konfiguration. Und wenn ich zum Beispiel den Kernel austausche und ich möchte sie wieder entsiegeln, also anzielen, dann kann ich das vielleicht nicht, weil ich meinen Kernel ausgetauscht habe. Das heißt, die Daten sind dann erstmal vielleicht weg und ich muss wieder in eine Konfiguration booten, wie zu dem Zeitpunkt, als ich die Daten verschlüsselt habe. Und das ist genau der Knackpunkt, an dem dann auch das Trusted Computing ansetzt. Das heißt, man kann damit eine bestimmte Software-Konfiguration erzwingen. Man kann also erzwingen, dass unbedingt Microsoft Windows auf meinem PC läuft. Und das ist eine Sache, die man vielleicht im Auge behalten sollte.
Ja, auf jeden Fall. Das könnt ihr dann die Marktstellung, also die Monopol von Microsoft, noch mehr ausbauen jetzt zum Bleistift.
Zum Bleistift.
Ja, aber was hat ja auch was Gutes, wenn du jetzt sagst, man kann den MBR und sowas testen, dann würde es doch keine Viren mehr geben im Master Boot Record oder so, wenn man jedes Mal überprüfen kann, ob da irgendwas verändert wurde.
Klar, hatten wir anfangs schon erwähnt, man kann damit gute und man kann damit schlechte Sachen machen. Man kann damit gute Sachen machen und sagen, ich möchte wissen, wann ein Hacker bei mir ein Backdoor einbaut in meine Software oder mir ein Rootkit in meinen Kernel einbaut. Das möchte ich vielleicht überprüfen und das kann man dann damit auch überprüfen. Man kann damit aber auch überprüfen, ob vielleicht ein bestimmtes Betriebssystem, das einer bestimmten Firma nicht genehm ist, nicht läuft auf meinem PC. Man kann also gute und schlechte Sachen damit machen und das sollte man im Auge behalten. Das heißt, das TPM oder das Trusted Computing, diese ganze Spezifikation, ist erstmal an sich nicht schlecht. Da steht nicht drin, dass das BIOS vielleicht sich zum Server in Redmond verbindet, um nachzuprüfen, ja, ist denn die Software noch richtig signiert vom richtigen Hersteller und kann ich der vertrauen? Das steht nicht im Chip, das kann der Chip gar nicht. Sondern das macht dann die Software, die dann darauf aufbaut.
Dieses Digital Rights Management und so, oder?
Genau. Digital Restrictions Management, bitteschön.
Ja, genau. Das dann wohl eher, ja?
Ja, genau.
Und du hast vorhin den Endorsement Key angesprochen. Gibt es auch eine Möglichkeit, also ich habe irgendwas von Owner Override oder so gehört, dass man den dann löschen kann und sich einen neuen machen kann oder sowas in der Art?
Ja, also aufgrund auch von ja ein bisschen öffentlichen Druck, weil sich Leute damit beschäftigt haben, die sich auch ein bisschen mehr auskennen vielleicht als ich, zum Beispiel der Rüdiger Weiß, gab es eine Änderung in der Spezifikation oder vielleicht nicht nur aufgrund seines Drucks, aber zum Beispiel auch die EFF in Amerika beschäftigt sich damit auch.
Die Electronic
Frontier Foundation.
Ja.
Aufgrund der Öffentlichkeit auch, gab es ein paar Änderungen in der Spezifikation. Man kann jetzt zum Beispiel den Endorsement Key löschen. Und jetzt ist aber die Frage ja, mit welchem Aufwand kann ich das denn löschen? Und zwar der Aufwand wäre vielleicht, weil dieser Endorsement Key muss ja bestimmte Signatur, der muss ja auch gültig sein, der muss validierbar sein. Und ich kann jetzt nicht einfach meinen beliebigen beliebigen Schlüssel da als Endorsement Key hochladen, sondern muss dann wahrscheinlich ja zu einem autorisierten Händler gehen, dort das vielleicht ein bisschen Geld abdrücken, dann gibt er mir einen kleinen Schlüssel, der aber von der richtigen Instanz signiert worden ist, damit ich dann noch meine Software vielleicht weiter betreiben kann. Aber man merkt schon, da vermischen sich so ein paar Sachen, also dieses Trusted Computing und DRM, das sind so also gerade diese Sachen, wo es dann anfängt mit Zertifikaten. Das sind dann alles Sachen, die bauen dann darauf auf. Aber der Chip, man kann schon sagen, er ist ziemlich mit DRM im Hinterkopf dafür entwickelt worden.
Aber es wurde ja natürlich am Anfang alles geleugnet, ne?
Ja, am Anfang verkauft man den Leuten natürlich, ja, ihr habt keine Viren mehr, keine Hacker mehr, nichts, kann euren schönen PC mehr kaputt machen. Aber man versucht natürlich, das auch ein bisschen zu verkaufen, ist klar. Und am Anfang wird das auch ganz sicherlich gar nicht alles so dramatisch werden. Man kann den TPM zum Beispiel im IBM ThinkPad kann man auch abschalten.
Wir werden es wohl gar nicht merken, dass plötzlich überall das eingebaut ist, ja.
Richtig.
Ja, es sind ja, wie gesagt, IBM hat ja schon wie viel davon ausgeliefert oder sind ja schon alle in der Produktion, ne?
Also alle aktuellen Geräte, die ich gesehen habe, über 1500 Euro haben das Security-System drin.
Alle ThinkPads seit Oktober 2002, die haben diesen Chip.
Ja, dann können wir uns ja schon auf einiges gefasst machen. Also da werden wir schon ein bisschen überrollt ohne...
Das heißt dann natürlich nicht TPM oder so, sondern das heißt ein Embedded Security Chip.
Ah ja, aha. Mhm. Dann wollen wir dann erstmal den nächsten Teil des Interviews machen und können dann ja noch probieren, weiter zu diskutieren. Ich meine, wie gesagt, ihr könnt zu uns in den Chat kommen unter irc.ftc.net und weiß nicht, was André da gerade so lacht. Ist irgendwas Lustiges im Chat? Oder worüber redet ihr gerade Interessantes?
Ja, Wetter ist in Berlin so schlecht, dass der scheinbar über UKW ganz schön ins Gekrissel reinkommt. Und ich habe empfohlen, noch den Livestream aus dem Netz zu nehmen, ja. Wie gesagt, entweder Reboot FM oder Radio Tux.
Ja, bei Radio Tux werdet ihr dann nochmal weitergeleitet oder so.
Könnt ihr da finden.
Ja, also Reboot FM und dann einfach auf den Stream klicken, dann könnt ihr uns auf jeden Fall auch gut hören, auch ein bisschen von außerhalb von Berlin jetzt, um dann mal unsere tolle Sendung weiterzuhören. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Teil des Interviews von Rüdiger Weiß und ich sage nochmal kurz, wir beschäftigen uns hier mit TCG, also mit Trusted Computing und der Trusted Computing Group und diese Sendung heißt Radio Tux und wir sind hier auf Reboot FM.
104.1.
Genau. Hört sich da an, so an, als würde diese TCG da einen Keil jetzt zwischen die beiden Betriebssystemwelten oder mehrere Betriebssystemwelten schießen.
Also um es ganz, ganz deutlich zu sagen, TCG-Gruppe arbeitet auch IBM-zentral, sie wollen es sicher nicht, aber das Problem ist, dass das, was sie tun, dazu führen könnte. Und insofern sollten diese Leute nochmal klar evaluieren, inwieweit irgendwie diese bestehenden Geschäfte mit Linux-Systemen dadurch gefährdet sind, dass hier eine Struktur entstehen könnte, die zumindest der Entwicklungsidee von Linux ein bisschen zuwiderläuft. Also wir wissen die Geschichte, dass das Patente und Open-Source-Software sehr schwierig zusammenzubringen war, kennen wir aus sehr vielen Bereichen. Insofern ist zumindest da eine große Gefahr da. Ich sage ausdrücklich nicht, dass die Trusted Computing Group das will, aber es ist nach meiner Einschätzung und nach der Einschätzung von führenden Sicherheitswissenschaftlern in der Welt durchaus eine reale Bedrohung.
Wie ist denn jetzt der Kontakt zu den Firmen, die in der TCG sind? Also was ist denn da für ein Dialog? Läuft der gut oder?
Gemischt. Also einerseits muss man durchaus einräumen, dass die TCG einige Schritte in unsere Richtung gemacht hat. Andererseits wünschen wir uns definitiv mehr Offenheit. Also die mehrfach angekündigte Möglichkeit, dort zu bezahlbaren oder frei Mitglied zu sein. Im Moment die Trusted Computing Group hat hohe Mitgliedsbeiträge für die Entscheider. Und selbst in den niedrigeren Gruppen, die also nur eine beschränkte Mitwirkungsmöglichkeit haben, sind so große Kosten, dass zum Beispiel sehr viele Wirtschaftsrechtler sagen, dass das einen Ausschluss von kleinen und mittleren Unternehmen mit sich bringt. Also das geht in mehrere 10.000 Euro und das ist im Moment in der jetzigen Situation natürlich für einen kleinen Anbieter von Sicherheitssoftware oder anderen Lösungen natürlich ein Batzen Geld. Und wie gesagt, also ist im Moment nicht einfach in der TCG mitarbeiten. Es wurde mehrfach angeboten, dass die Möglichkeit für Kritiker und Wissenschaftler zur kostenlosen Mitgliedschaft kommen wird, aber da warten wir auch schon jetzt fast ein Jahr wieder drauf. Ist bisher leider nichts passiert. Umgekehrt müssen wir einwenden, dass die Trusted Computing Spezifikation 1.2 durchaus Schritte in die richtige Richtung gemacht hat und durchaus sehr seriös mit unseren Einwänden umgegangen ist.
Das heißt, es hilft also ein bisschen, wenn man da Druck ausübt.
Ja, ich bin wirklich angenehm überrascht, muss ich einfach auch so sagen. Die Industrie hat sich mehr bewegt, als wir erwartet haben. Allerdings Ironie des Schicksals ist, dass es möglicherweise für den Heimanwender relativ wenig gebracht hat. Also insofern haben wir wirklich einige kleine gute Sachen erzielt. Witzigerweise haben wir möglicherweise den Standard in einigen Richtungen einfach sicherer gemacht durch die Kritikpunkte an einzelnen Details. Allerdings sind die Hauptprobleme noch nicht ausgeräumt. Aber möglicherweise gibt es ja eine Bereitschaft der Industrie, da offen zu diskutieren. Es gibt durchaus eine drastische Interessenkollision zwischen zum Beispiel der Musikindustrie und allen anderen Nutzern. Und wenn man sich dann anguckt, dass die Musikindustrie bisher nicht dazu in der Lage war, ein faires Vertriebsmodell für Musik zu entwickeln, im Gegensatz übrigens zu Apple, die jetzt schon 25 Millionen Stücke verkauft haben, fragt man sich natürlich, ob das eine geschickte Entscheidung ist, wenn gegen den Willen der ganzen Nutzergemeinde Sachen für die Musikindustrie durchgedrückt werden und die auch nur gewisse zusätzliche Geschäftsmodelle für die Musikindustrie möglich machen. Zum Beispiel, dass man für jedes Musikstück für jede Plattform separat bezahlen muss, also für den Computer, für den MP3-Spieler oder für andere Geräte, die man damit abspielen wollen. Das ist ein zusätzliches Geschäftsmodell, das der Musikindustrie ermöglicht, pro Plattform, pro Gerät zu verkaufen. Und das bringt auf der anderen Seite unglaublich viele Probleme und unglaublich großen Aufwand ab. Und es ist halt wirklich die Frage, ob die EDV, die Computerindustrie, sich da an der Musikindustrie so beugt letztendlich gegen die Nutzen, gegen die Interessen der Benutzer.
Das ist ja ziemlich unfair. Eine CD konnte man früher auch kaufen und kopieren und sie überall benutzen. Heute ist das ja auch nicht mehr möglich. Da ist ein Kopierschutz und man darf sie nicht mehr kopieren seit dem neuesten Urheberrecht. Das ist alles nicht so einfach. Wie sehen das jetzt zum Beispiel andere Behörden, deutsche Behörden oder so? Wie sehen die? Hast du da eine Ahnung, ob da ein Dialog läuft oder wie die das sehen?
Ja, also es gab ein offizielles Hearing des Wirtschaftsministeriums dazu und da hatten wir auch den Eindruck, dass sehr viele Leute in den Verwaltungen, gerade die im Moment auf Linux auch verstärkt setzen, da eine große Sensibilität für die Fragen hatten. Wir haben die Sachen auch wissenschaftlich fundiert vorgebracht und da haben wir in einigen Punkten wirklich sehr gute Unterstützung, zum Beispiel von den Datenschutzbeauftragten erhalten, die sich die Sache angeguckt haben. Es sind sehr viele Leute in der Wirtschaft, die überlegen zum Beispiel, welche Auswirkungen hat das für die Smartcard-Industrie. Also da gibt es durchaus Wirtschaftsanalytiker, die sagen, die europäische Smartcard-Industrie, also Europa ist führend in der Smartcard-Industrie, wird durch diese neue Entwicklung in ihrer ganzen Existenz drastisch bedroht. Und aus dem Grund gibt es durchaus da Gruppen, die uns zuhören und mit denen wir da auch reden. Und wie gesagt, wir ziehen inzwischen eine Verantwortung dadurch, dass wir jetzt dass unser Spielzeug jetzt zu einer Schlüsseltechnologie geworden ist, sehen wir dann ein höheres Maß an Verantwortung, da auch mit Gruppen zu reden, die vielleicht nicht der normale Gesprächspartner von Hackern sind. Also es gibt durchaus auch Leute in den Behörden, die für Sicherheit zuständig sind, die sehr interessiert der Diskussion folgen.
Das ist schon mal gut, wenn man da eine breite Front jetzt gegen hat. Wann glaubst du, dass dieses ganze Zeug, sage ich jetzt mal, so reif ist, dass es wirklich auf unseren Rechnern funktionieren wird?
Also es droht schon massiv. Also diese Spezifikation für Version 1.2 wurde im November veröffentlicht. Und Microsoft hat erste Dummies da geschrieben, die planen also in das Longhorn, in die nächste Version von Windows, planen sie Massives einzubauen. Also wir müssen jetzt unsere Stimme erheben als Verbraucher und unsere Wünsche da artikulieren, sonst haben wir die Dinger einfach auf dem Schreibtisch stehen, ja. Oder nicht nur auf dem Schreibtisch, das ist das Schlimme. Also die wollen wirklich in Mobile Phones und PDAs und möglicherweise DVD-Spieler überall die Sache einbauen. Insofern ist das eine Änderung nicht nur der normalen Computerlandschaft, sondern durchaus aller auch normalen Gebrauchsgeräte. Also wenn man irgendwie anfängt zu spinnen, könnte das so weit gehen, dass irgendwelche, also man hat es ja bei Fotokopieren, dass man gewisse Sachen nicht kopieren darf. Es könnte so weit gehen, dass digitale Kameras dann darauf achten, dass keine geschützten Sachen aufgenommen werden. Wer jetzt vielleicht lacht, sollte sich mal vor Augen führen, dass die Skyline von New York unter Copyright geschützt ist.
Ja. Was kann man eigentlich gegen, wir haben es jetzt irgendwie schon einen leichten Tenor gehabt in dem Beitrag gerade, was kann man gegen dieses TPM, TCPA und alles tun? Es gibt ja viele Webseiten im Netz against TCPA, wie es früher hieß.
No TCPA.
Ja, da gibt es ja einige Organisationen. Hast du da eine Ahnung, Stefan?
Naja, die Einführung der Chips also das Plattformmoduls des TPMs an sich kann man wahrscheinlich erstmal nicht viel machen, weil das ist beschlossene Sache. Da sitzen genügend finanzkräftige Unternehmen in dem Konsortium und dagegen kann man nichts machen. Und man kann jetzt vielleicht sagen, ich kaufe keine Hardware mehr, die diese TPMs enthält. Na, bringt wahrscheinlich nicht so viel. Ich denke, also wer das machen will, gerne, der soll denn diese TPM-Hardware gerne uns, der uplug, www.uplug.de, kann er uns gerne mal zuschicken. Wir benutzen das dann gerne als Forschungsgegenstand. Aber was man machen kann, ist also auf jeden Fall erstmal freie Software natürlich einzusetzen, weil damit ist man schon mal auf der richtigen Seite, weil man weiß, was die Software macht. Man weiß, was im Hintergrund vielleicht passiert. Und bei proprietärer Software weiß man das nicht. Und was man noch machen kann, ist wirklich Öffentlichkeit schaffen und darüber diskutieren untereinander. Ist es das, was wir wollen? Geht das in die richtige Richtung? Digital Restrictions Management, wollen wir das haben? Sobald es da Öffentlichkeit gibt, weil man hat ja auch Rüdiger Weiß schon gesagt, wir sind wichtige Kunden auch der Firmen und ein bisschen müssen sie sich auch nach uns richten. Ganz an unseren Köpfen vorbei können sie da wahrscheinlich nicht gehen.
Und André, diskutierte da auch in der UP-Luke oder?
UPlug.
Ja, UPlug. Ja, gut, ich sag immer Luke.
Okay. Es gab letztens den Vortrag hier auch von Stefan dazu, zu dem Thema, und anschließend gab es natürlich ziemlich gespaltene Meinungen dazu. Einige Leute fragen sich, wozu wir das überhaupt brauchen, ob man das zum Beispiel nicht direkt in Software implementieren kann. Was überhaupt, warum nutzen wir nicht grundsätzlich Smartcards? Die Technologie ist da, und also da kommen schon einige Fragen auf, und natürlich auch grundsätzliches zum Konzept, weil der Bekanntheitsgrad von TCPA ist nicht wirklich so groß. Viele Leute haben eben von diversen Aktionen, wie du sagst, against TCPA gehört, kurz mal überflogen und sagen sich, gut, hört sich an wie in irgendwie 1984, ja, Orwellsche Vision, und wollen wir nicht. Aber grundsätzlich in der Spezifikation zu diesem Chip steht es so nicht drin. Wir sollten, also man sollte das aber weiter beobachten, was dort eben passiert, wie die Entwicklung gehen wird, wie große Softwarekonzerne, was für Software sie dafür schreiben werden, wie Betriebssystem aussehen wird, wie eventuell auch DRM-Mechanismen umgesetzt werden.
Richtig. Das habe ich auch ein bisschen bei der uPlug versucht zu zeigen. Und zwar gibt es schon Software, und zwar das Enforcer Linux Security Modul. Enforcer.sf.net auf SourceForge kann man sich das runterladen. Und dieses Kernelmodul, das benutzt das TPM, um eine Datenbank über die Hashwerte einer von wichtigen Dateien abzulegen. Das funktioniert ähnlich wie Tripwire. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt das vielleicht. Das heißt, man bildet einen Hashwert über eine Datei und kann dann beim Zugriff auf diese Datei überprüfen, ob der Hashwert noch dem Hashwert entspricht, der in meiner Datenbank gespeichert ist. Wenn dieser Hashwert nicht mehr übereinstimmt, dann wurde an dieser Datei offensichtlich dran rummanipuliert, und das sollte man schon wissen, wenn vielleicht meine SSH-Version oder mein Bin-Login trojanisiert wurde. Und das kann man zusätzlich mit dem TPM signieren und versiegeln, sodass es also nur in einem sicheren Zustand freigegeben wird. Und ein anderes Ziel dieses Enforcer Linux Security Moduls ist zum Beispiel auch dieses Secret von einem verschlüsselten Dateisystem. Da gibt man ja immer so ein Passphrase an, und das kann man auch über ein TPM versiegeln lassen, sodass es nur freigegeben wird, wenn es in einem bestimmten Zustand ist. Dazu bedarf es dann noch einem TCP-enabled Lilo, das heißt einem Bootloader, der auch den Kernel und so weiter alles mit in diese PCR-Register, diese Hash-Werte bildet. Aber das funktioniert, das ist Open Source, das ist sogar freie Software, soweit ich weiß. Das kann man sich da runterladen und das ausprobieren. Ich selber, also jetzt würde es wahrscheinlich nicht unbedingt einsetzen, weil, mal angenommen, ich mache irgendwie was falsch oder will einen neuen Kernel einbespielen, dann hat man doch schon viel Fummelei und kommt im Worst Case vielleicht gar nicht mehr an seine verschlüsselten Daten ran. Also ich wäre da jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig damit, aber es gibt auch gute Anwendungen dafür und nicht nur immer Digital Restrictions Management.
Ja, das ist doch jetzt, hört sich ja gut an jetzt, außer mal deiner negativen Bewertung dazu. Also es ist doch quasi ein Pluspunkt für TPM. Klingt doch gut.
Ja, an sich ist es ein Pluspunkt. Bloß man hat halt schon im Hinterkopf immer dieses, also auf Indymedia gab es jetzt letztens mal einen Artikel, da wurde schon ein Guerillakrieg zwischen den gesicherten und ungesicherten Netz wurde denn darauf beschworen, der sich auch auf das nur auf ins Real Life sozusagen mit übertragen würde, sodass also da Leute schon halt den Bürgerkrieg ausrufen wollten. Aber es ist jetzt ja das Ende des Internets, wird auch viel hervorbeschworen, aber ja, es kann damit realisiert werden, es muss aber nicht. Und dass es nicht so realisiert wird, liegt in unserer Hand, denke ich mal auch.
Ja, das wurde, also bald als TCPA rauskam, war ja gleich Meinung hier, ja, es entstehen zwei Welten, die mit, die ohne, die Open-Source-Welt und die Windows-Welt, die jetzt noch irgendwie, noch fester, noch gesicherter und irgendwie noch schwerer erreichbar oder keine Ahnung wie es.
Open Source kann sich da aber nicht ganz abschotten dagegen, weil zum Beispiel, sagen wir, ich habe ein BIOS, das TCPA-enabled ist, und das bootet nur noch Windows. Ja, dann kann ich da kein Linux reinspielen. Dann, oder zum Beispiel, lasst mal das Windows nur noch mit entsprechend zertifizierten File-Servern kommunizieren kann. Ich weiß nicht, ob die ob Samba sich solche Zertifikate vielleicht leisten können. Oder dass jedes Word-Dokument wird so signiert, dass es nur noch mit wirklich Microsoft Word aufgerufen und geladen werden kann. Das wäre dann erstmal nicht mehr so gut für OpenOffice, was ja auch für Plattformunabhängigkeit sorgt. Also das wären alles so Anwendungsfälle, die auch Open Source drohen und die man auch im Auge behalten soll.
Aber es gibt zumindest viele Initiativen, wie du auch gesagt hast, dieses Demo Enforcer Linux Security Modul.
Ja, die das auch einfach von technischer Seite, also ich hatte immer den Eindruck, also am Anfang war ich auch, ja, TCPA, das ist ja also wirklich das Schlechteste auf der Welt und wer würde denn, also das ist ja nur ganz schlimm, aber wenn man sich so ein bisschen auch von der technischen Seite mit damit beschäftigt, merkt man erstmal, dieses TPM an sich ist erstmal gar nicht so schlecht, damit kann man auch gute Sachen machen, aber DRM, und das ist auch eindeutig das Damoklesschwert, sagen wir mal, was so ein bisschen über uns schwebt und was man eindeutig verhindern sollte, DRM ist schlecht.
Okay, dann denke ich mal, wir machen jetzt noch schnell mit dem letzten Teil des Interviews weiter. Es ist nicht mehr viel und dann diskutieren wir weiter. Ja? Okay.
Okay.
Ja, klar.
Das heißt also, wir geben unsere ganze Kontrolle ab und dann haben wir sowas wie George Orwell 1984.
Also um es so zu sagen, der Weg zur Hölle ist manchmal von guten Vorsätzen gepflastert. Also insofern kann es durchaus sein, dass diese Trusted Computing Group wirklich das Gute will und damit eine Technologie überall einführt, die zum Beispiel Regierungen wie China ermöglicht, also Bürgerrechte drastisch zu beschneiden. Und wir leben in einer Welt, wo der Computer ein Stück Freiheit ist, ein Stück Kommunikation. Und wenn wir da Möglichkeiten für tyrannische Regierungen bieten, diese Sache zu beschränken, dann haben wir unsere ganzen Hoffnungen, die wir durch in Demokratisierung durchs Internet gesetzt haben, durch Informationsaustausch, durch freien Austausch von Ideen. Wir geben damit wirklich Zensoren-Sachen in die Hand und das kann wirklich sehr schädlich sein. Dagegen machen, es sind mehrere Sachen. Wir können zum Beispiel unseren Computerfirmen klar machen, dass wir die Probleme als größer sehen als die möglichen Nutzen. Wir können anfragen, dass die Gesetzgeber zum Beispiel prüfen, inwieweit wettbewerbsrechtliche Sachen dadurch berührt sind. Ja, wir können uns schauen, dass wir in andere alternative Betriebssysteme prüfen und so weiter und wirklich auch die Politik auch durch Druck machen. Wenn wir technische Probleme sehen, sollten die artikuliert werden. Und wie gesagt, wir haben die Situation, dass die Trusted Computing Group nicht aus Menschen besteht, die irgendwie bösen Willen haben. Sie sollen sich nur der schädlichen Folgen ihrer Technologie bewusst sein.
Okay, dann danke ich dir für dieses Interview.
Jo, ja.
Ja, man sieht also, es bewegt sich was. Es ist nicht ganz starr und man kann man kann da auch irgendwie noch man kann auch mit den Leuten reden und vielleicht kriegen wir es ja auch noch durchgesetzt, dass man jetzt mehr Freiheit über diesen Chip und alles bekommt. Und dann denke ich mal, man kann die positiven Seiten ausnutzen und dass die negativen so ein bisschen immer weiter unter den Tisch fallen. Dann würde ich noch, ist irgendwas im Chat los, André? Irgendeine besondere Frage oder sowas?
Ja, zwei, drei Fragen kamen hier. Wird es Hardware ohne TCPA geben zum Beispiel?
Sodass man als natürlich Verbraucher gar nicht davon betroffen ist, weil mich interessiert es nicht, ich brauche es nicht, ich möchte es nicht, also kann ich mich davor verschließen. Ich glaube eigentlich nicht, dass es möglich sein wird, sich als Verbraucher da irgendwie zu verschließen vor. Es wird überall integriert sein. Man wird eben bestimmte Inhalte, wir reden ja von Inhalten, wenn es um DRM geht, die werden geschützt sein. Ich komme dann nur gegen entsprechende Bezahlung ran und auch nur in dem Maße, wie es von dem Rechteinhaber, also dem, der das Programm geschrieben hat oder das Musikstück komponiert hat, der kann bestimmen, inwieweit darf ich denn mit seinen Informationen auch was machen? Darf ich zitieren? Darf ich kopieren? Darf ich es überhaupt von einer CD auf meinen MP3-Player runter kopieren? Also das sind Sachen, die ein DRM immer fassen muss. Es muss Informationen konsistent da drin halten. Es ist kein Rankommen möglich, außer auf die definierten Schnittstellen. Und genau das könnte uns der Chip bringen, oder das könnte er der Musikindustrie bringen, der Softwareindustrie, jeglichen Industrien, die Inhalte liefern im weitesten Sinne.
Ja, weil sonst hat man überhaupt gar keinen Zugriff auf DRM und dann schaut man sich quasi von einer ganz neuen Welt ab. Also das Internet wird ja dann wahrscheinlich zunehmend mit Inhalten gefüllt sein. Und ja, wenn man den Chip nicht drauf hat, dann hat man quasi Pech gehabt.
Ja, na, wir können das natürlich verhindern, indem wir, Stefan hat den Vorschlag auch gebracht, freie Software verwenden, soweit wie möglich unter freie Lizenzen unsere Inhalte stellen.
Alle Inhalte, ja.
Alle Inhalte, oh.
Und zum Beispiel diese Musik, die hier gerade spielt. Frei.
Und war das oder, mit Geld verdienen?
Oder den Vortrag, den du gemacht hast, kann man den irgendwo runterladen oder sowas?
Ja, kann man, wenn man auf www.uplug.de geht, steht da in den News ein kleiner Link zu meiner Homepage, da kann man sich den Vortrag auch runterladen.
Genau, dann ja.
Und wer mich einladen will, kann mich auch gerne einladen, da spreche ich gerne.
Okay, ja, dann sind wir langsam am Ende. Angerufen hat leider keiner, hatte keiner Lust mit uns zu diskutieren oder Fragen zu stellen. Oder war noch irgendwas besonders los? Irgendwas, was du loswerden willst, André?
Ja, danke für alle, die zugehört haben. Wir haben auch im Chat positive Resonanz bekommen. Ja, auch an euch beide weitergegeben.
Danke.
Ja, und ansonsten danke, dass ihr uns zugehört habt. Ja,
ja, dann denke ich mal, dann danke ich euch beiden, dass ihr mit mir hier im Studio wart, mitmoderiert habt.
Gerne wieder.
Ja, also an dieser Sendung waren beteiligt Stefan Uhlmann, André, oh Gott, den Namen habe ich schon
vergessen. André Claude.
Genau, ja, den Namen vergesse ich irgendwie immer. Und ihr könnt
und Ingo Ebel natürlich.
Ja, Ingo genau, Ebel. Genau, das bin ich.
Für die Einladung.
Bitte, bitte, hat Spaß gemacht mit euch.
Schön.
Ja, wer noch Fragen hat, kann mir mailen. Ich gebe die dann weiter vielleicht an euch beide. Also entweder ingo.ebel@linuxfast.de, da könnt ihr uns mailen und mir noch Fragen stellen oder uns Fragen stellen. Ihr könnt natürlich die Sendung dann auch demnächst runterladen auf unserer Webseite. Das ist www.radiotux.de beziehungsweise www.linuxfast.de. Und wenn ihr in der Gegend von Berlin und Brandenburg wohnt, dann einfach mal die Uplug besuchen. Die ist, wann ist?
Also wir haben sonntags alle zwei Wochen ein Treffen. Jetzt übernächste Woche, glaube ich, wieder.
Nächste Woche.
Wir haben immer interessante Vorträge zu bieten. Jetzt in der Frühlingszeit fängt es so langsam wieder an, dass wir aus unseren dunklen Verliesen rauskriechen. Als Computer-Geeks. Nein, Nerds müsste man dann sagen. Ja, also schaut vorbei. Wir sind aufgeschlossen gegenüber solchen Diskussionen natürlich zu TPM, TCG, alles was aktuelle Entwicklung natürlich angeht, aber helfen euch natürlich auch weiter bei euren Linux-Problemen.
Gut, dann wünsche ich allen Zuhörern noch einen schönen Abend und euch natürlich auch. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Keine Angst, ich werde euch heute keinen Mist vorstellen, aber wohl etwas Kleinvieh aus dem Bereich Tools. Bei diesem Programm handelt es sich nämlich häufig um
Es war eine Sendung von Radio Tux. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.linuxfast.de.
Tja, und bis vor kurzem stand noch nicht ganz fest, was jetzt kommen würde, aber es gibt ein Special zur Berlin-Biennale. Soweit ich mitbekommen habe, eine Sendung, die für den 27.02. geplant war und jetzt geht es um eine Innenansicht der Berlin-Biennale. We'll be right back.
quite interesting to observe that the whole idea was to get some very trendy things from Berlin right now, and to show the architecture, like in Martin Gropius Bau, with some works with much photography of architecture and all these changes which were happening here for over some years now. And just to get some impressions from the fashion world, like this objects from the store. Third floor. And I like these perfumes, which I think is a great idea, just to get some very very gentle piece of the city, and very you get some impressions when you are going through Berlin. It's mostly stinking. Sometimes you get some. So I like these works, maybe.